Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 19. August 2010. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen: Geschichte der Schweizer Volksabstimmung, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Erwachsene lernen Velofahren, erste Erfahrungen und Erfolge. Phobie vor dem Zahnarzt, ein oft belächeltes Problem mit gravierenden Folgen. Amik Jane Mackay, Shanti
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. In der Stadt Bern gilt schon bald an vielen Orten Leinenzwang für Hunde. Der Gemeinderat hat einen Entwurf zur Hundeverordnung verabschiedet. Dort wird geregelt, wo für die Hunde in der Stadt Bern Leinenzwang gilt. Damit soll die Sicherheit der Bevölkerung erhöht und das Nebeneinander von Mensch und Tier im öffentlichen Raum verbessert werden, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Leinenzwang für Hunde gilt zum Beispiel auf Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, auf Spiel- und Sportplätzen oder in den meisten öffentlichen Park- und Grünanlagen der Stadt Bern. Künftig müssen Hunde auch in der Berner Innenstadt an die Leine genommen werden. Ein Hundeverbot gibt es in Zukunft auf Friedhöfen, in städtischen Freibädern oder im eintrittspflichtigen Teil des Tierparks. Die umliegenden Gemeinden erhalten nun den Entwurf der Hundeverordnung zur Stellungnahme. Geplant ist, dass die Verordnung bis Ende Jahr definitiv verabschiedet wird. Danach soll sie möglichst rasch in Kraft gesetzt werden. Die Schweiz soll mit der EU weiterhin den bilateralen Weg gehen. Dies hat der Bundesrat an einer Klausursitzung beschlossen. Der bilaterale Weg bleibe das innenpolitisch am besten abgestützte Instrument der Europapolitik. Bei der Weiterführung des bilateralen Wegs soll die Souveränität beider Parteien respektiert werden. Eine automatische Übernahme von neuem EU-Recht schließt der Bundesrat aus. Bundesrätin Doris Leuthard sagte vor den Medien, man sei sich bewusst, dass der bilaterale Weg schwieriger geworden sei. Zum einen habe sich die EU vergrößert, zum anderen müssten die 120 Abkommen ständig verwaltet werden. Diese institutionellen Probleme gelte es zu lösen. Der Bundesrat habe deshalb eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Bis Ende Jahr sollen erste Lösungsvorschläge auf dem Tisch liegen. Die US-Armee hat den Abzug ihrer letzten Kampftruppen aus dem Irak offiziell bestätigt. Heute Morgen habe die letzte Kampfeinheit den Irak verlassen, sagte ein Sprecher des US-Armee. Nach dem Abzug der Kampftruppen bleiben laut CNN-Informationen zunächst etwa 56.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Die verbleibenden Einheiten sollen unter anderem zur Ausbildung der irakischen Armee eingesetzt werden. Bis Ende 2011 sollen dann alle US-Soldaten das Land verlassen haben. Die irakische Armee besteht momentan aus knapp 200.000 Soldaten. Ein Gericht in Venezuela hat Zeitungen untersagt, Bilder von Gewalt abzudrucken. Das 12. Tribunal von Caracas verhängte das Verbot an zwei regierungskritische Blätter und wies andere Publikationen an, sich auch an die Vorgabe zu halten. Damit sollten Kinder geschützt werden. Kritiker fürchten eine Einschränkung der Pressefreiheit. In Venezuela hatte die Veröffentlichung eines Bildes einen Skandal ausgelöst, auf dem sich tote Körper in einer Leichenhalle stapeln. Die Regierung sah darin eine Kampagne gegen die Sozialistische Partei von Präsident Hugo Chavez. Die Zeitungen sagten, sie hätten auf eine steigende Unsicherheit aufmerksam machen wollen. Venezuela hat eine der weltweit höchsten Gewaltraten. Im vergangenen Jahr wurden nichtstaatlichen Organisationen zufolge mehr als 16.000 Menschen getötet. Die Regierung hat die Veröffentlichung dieser Daten vor Jahren eingestellt. Die mehr als 500 Millionen Nutzer des Internetnetzwerks Facebook können demnächst verfolgen, wo ihre Online-Freunde sich aufhalten. Mit dem neuen Dienst würden die Mitglieder auch feststellen können, welche Veranstaltungen und Angebote in der Umgebung zu finden sind. Wie Facebook mitteilte, werde auch ein umfassender Datenschutz für die Nutzer des Lokalisierungsdienstes angeboten, etwa durch die Möglichkeit, die Funktion auszuschalten. Facebook kann mit der Möglichkeit der Lokalisierung der Nutzer vom lukrativen lokalen Werbemarkt profitieren. Und noch der Blick aufs Wetter. Im Verlauf des Tages wird es immer sonniger und die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad. Morgen bleibt es trotz Quellwolken recht sonnig bei 26 Grad und das Wochenende zeigt sich bei bis zu 29 Grad mit strahlendem Sonnenschein.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vor 80 Jahren lehnte die Schweizer Stimmbevölkerung das Branntweinverbot ab und in den 60er Jahren wurde die Volksinitiative zur Bekämpfung des Alkoholismus Bach abgeschickt. Sowieso fanden nur 10% der Volksinitiativen in den vergangenen 160 Jahren eine Mehrheit bei den Stimmberechtigten. Das und mehr zeigt das aktuelle Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen auf. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Volksabstimmungen gehören in der Schweiz zu den wichtigsten politischen Ereignissen. Es werden leidenschaftliche Debatten geführt, sie wühlen die Menschen auf und letztendlich kommt es zu einer Entscheidung. Doch danach geraten die Abstimmungen ziemlich schnell in Vergessenheit. In einem neuen Handbuch werden nun alle Volksabstimmungen seit 1848 zusammengefasst und dargestellt. Dazu Wolf Linder, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern.
Es ist eine Arbeit, bei der über 500 Volksabstimmungen in Porträts dargestellt sind. Und damit können die einzelnen Volksabstimmungen nachgezeichnet werden. Und man sieht auch die Geschichte der direkten Demokratie.
Vor 162 Jahren, genauer am 6. Juni 1848, fand die erste Volksabstimmung in der Schweiz statt. Damals befürworteten die Schweizer Stimmberechtigten die Totalrevision der Bundesverfassung mit fast 73% Ja-Stimmen. Seither hat sich einiges geändert. So dürfen sich seit 1971 auch die Schweizer Frauen an den eidgenössischen Abstimmungen beteiligen. Und heute gibt es viel mehr Abstimmungen als früher. Komme dazu, dass die Abstimmungskämpfe heute mehr in den Medien geführt würden. Aber die starke Polarisierung der Politik sei schon immer da gewesen.
Wenn man in dieses Buch hineinsteigt und sich die Argumente ansieht, die vor 100 Jahren gebracht wurden, dann sieht man, dass es auch damals recht harte Auseinandersetzungen gab, die eigentlich nicht mit der feinen Klinge, sondern mit dem Zweihänder geführt wurden, so dass ich beispielsweise diese These der Polarisierung für mich überhaupt nicht stellt. Abstimmungskämpfe waren auch früher hart in der Auseinandersetzung und es wurde mit harten Bandagen gekämpft.
Das Handbuch mit über 500 eidgenössischen Volksabstimmungen sei ein spannendes Nachschlagewerk, sowohl für Akteure der Wissenschaft wie auch politisch aktive Menschen. Denn schaue man zurück, könne man sehen, dass sich sowohl Argumente als auch Muster bei den Volksabstimmungen wiederholen. Generell könne man sagen, dass die Stimmberechtigten in der Schweiz sehr skeptisch sind, sagt Wolf Linder.
Beispielsweise gegen Zentralisierungen, also viele Verfassungsvorlagen, die neue Aufgaben an den Bund übertragen wollten, wurden in den ersten Anläufen abgelehnt. Das Zweite zeigt sich auch bei den Volksinitiativen. Es gibt sehr viele Volksinitiativen, aber nur zu 10% sind zum Erfolg gekommen. Der Grund liegt darin, dass normalerweise die meisten politischen Parteien gegen eine Volksinitiative sind.
Schaue man auf 160 Jahre eidgenössische Volksabstimmungen zurück, entdecke man Interessantes. Zum Beispiel, dass es Themen gibt, bei denen die Schweiz Fortschritte gemacht habe, etwa was das Frauenstimmrecht und die Rechte der Frauen im Allgemeinen angehe. Andererseits gäbe es Bereiche, wo man in der Schweiz noch immer nicht weitergekommen sei.
Kampf des 19. Jahrhunderts. Da ging es ja um den Streit zwischen Katholiken und Protestanten, um den laizistischen Staat, also dass die Kirche nicht in die staatlichen Angelegenheiten sich einmischen sollte. Das war ein langer Konflikt und es gab Volksabstimmungen dazu. Heute haben wir etwas anderes, nicht mehr den Kampf zwischen Katholiken und Protestanten, sondern den Kampf der Kulturen, sprich etwa die Frage der Minarett-Initiative oder der ganzen Integration. Da sehen wir, dass vor 100 Jahren ganz ähnliche Argumente und Ängste eine Rolle gespielt haben bezüglich der Katholiken wie heute gegenüber den Muslimen.
Sagt Wolf Linder, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bern. Das Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen ist erschienen im Hauptverlag. Außerdem wird das Buch ergänzt durch die Internetseite swissvotes.ch, wo sich alle Abstimmungsergebnisse der Kantone und Gemeinden sowie die Parolen von Parteien und Verbänden finden. Diesen Link und alle anderen Links zu den Rabe-Infosendungen gibt es auch auf unserer Homepage www.rabe.ch.
95,6. Rabe Info.
Ostermundigen spielt eine wichtige Rolle im internationalen Radsport. Bekanntlich kommt der Radrennfahrer Fabian Cancellara aus einem Ostermundiger Veloclub. Gestern war Ostermundigen Schauplatz eines internationalen Velotreffens einer ganz anderen Art. Pro Velo organisierte zum ersten Mal einen Velokurs für Migrantinnen und Migranten. Michael Spahr war mit dabei.
Super, gut. Und Trappe. Vorwärts. Ja. Wir könnten den Sattel noch ein bisschen hoch tun bei dir.
In der Schweiz ist jede freie Aktivität ist mit Velo verbunden. Und ich möchte gerne dabei sein, nicht immer müssen daheim bleiben. Ich werde ganz sicher nie Cancellara-mässig fahren, aber ich möchte einfach mitmachen. Und jetzt, dass die Chance da ist, nutze ich es natürlich. Und ich freue mich sehr, dass ich mitmachen darf.
Erzählt Blanca Richard, die ursprünglich aus Chile kommt und heute in Krauchtal wohnt. Ein Dutzend erwachsene Migrantinnen und Migranten aus der Region Bern haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, Velofahren zu lernen. Mit dabei auch Marcia Boss, ursprünglich aus Brasilien, die endlich mit der ganzen Familie auf Velotour gehen will.
Ja, ich habe zwei Kinder, und einen Sohn und eine Tochter. Und heute habe ich gesagt, mein Sohn Nicolas, ich gehe zum Velofahren, er lerne Velofahren. Und er hat gelacht. Und gelacht und das, ja, das ist lustig, ja. Aber ich freue mich.
Freiwillige der Interessengruppe der Schweizer Velofahrenden Pro Velo sind auf einem Ostermundiger Schulhausplatz und zeigen, wie es geht. Anita Wenger, Geschäftsführerin von Pro Velo Bern, ist sichtlich zufrieden.
Es haben sich, ja, wir sind eigentlich zufrieden mit der Anzahl Personen, die sich angemeldet haben. Von daher kann man sagen, das Interesse ist sicher groß. Es sind nicht so viele Leute aus Ostermundigen selber da, weil offenbar haben die gewisse Hemmungen, hier in der Gemeinde Velofahren zu lernen, weil sie da beobachtet werden können.
Auch der Gemeindepräsident von Ostermundigen, Christian Zahler, der vor Ort war, um einen Augenschein zu nehmen, sieht das Problem. Er findet jedoch, Integrationsprojekte sollen nicht an der Gemeindegrenze aufhören. Wichtig ist ihm, dass Leute aus der ganzen Welt auf die Vorzüge des Velofahrens aufmerksam gemacht werden, auch wenn das Velo nicht überall den gleichen Status genießt.
Also wenn man Velo fährt, dann zeigt man, dass man kein Auto erwerben kann. Und deshalb ist es eher verpönt, mit dem Velo herumzufahren. Bei uns ist das ganz anders. Bei uns fährt auch der Direktor Velo. Und deshalb ist es ein anerkanntes Verkehrsmittel und das möchten wir auch vermitteln, dass das Velo bei uns ein anerkanntes Verkehrsmittel ist, mit dem jeder Mann und jede Frau sich bewegen soll.
Auch Maria von Gunten, eine Brasilianerin aus Worb, hat ihre Gründe, warum sie bis heute nicht gelernt hat, Velo zu fahren.
Und dann ich habe so viel gelesen.
Jetzt hat sie aber doch noch Zeit gefunden, Velofahren zu lernen. Und freut sich, das Velo nun im Alltag zu gebrauchen.
Für einkaufen, für einfach spazieren, ja. Für fit zu bleiben. Ja, gibt es verschiedene Gründe.
Sagt Maria von Gunten, die den Pro Velo Velofahrkurs für Migrantinnen in Ostermundigen besucht hat.
95,6. Rabe Info.
Es gibt wohl kaum Menschen, die gerne zum Zahnarzt gehen. Aber man tut es halt. Außer man hat eine Zahnarztphobie. Denn dann beginnen bereits beim Gedanken an die Zahnarztpraxis die Schweißausbrüche. Man bekommt Herzrasen oder muss sogar erbrechen. Menschen mit Zahnarztphobie haben nicht nur Zahnschmerzen, sondern auch eine miserable Lebensqualität. Wilmar Rall über eine verkannte und oft belächelte Phobie.
Wer geht schon gerne zum Zahnarzt? Viele Leute haben Angst, zögern den Termin so lange wie möglich hinaus, auch wenn die Zähne bisweilen darunter leiden. Das aber sei mit einer Zahnbehandlungsphobie nicht zu vergleichen, sagt Dr. Michael Loy, Zahnarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnbehandlungsphobie.
Zahnarztangst heißt Herzrasen oder Zittern oder Schwitzen. Zahnarztphobie heißt Herzrasen und Zittern und Schwitzen und Übelkeit und Brechreiz und Durchfall und eine teilweise katastrophal beschädigte Lebensqualität. Diese Patienten wollen zum Zahnarzt, oft 30 Jahre lang, aber sie können ganz einfach nicht, weil sie, wenn sie zum Beispiel Zahnarztschlittenlos sehen, haben mir schon Leute erzählt, dass sie dann ohnmächtig werden könnten.
Zahnbehandlungsphobie ist eine von der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannte Krankheit. Ganze 10% der Weltbevölkerung leidet darunter. Ausgelöst werden kann diese Phobie offenbar nicht nur durch schlimme Erlebnisse beim Zahnarzt.
Die Phobie hat anscheinend noch einen ganz anderen Grund. Und zwar ist uns aufgefallen, nachdem ich also viele tausende Patienten gesehen habe, die alle gemessene Zahnarztphobie haben, dass die alle im Gebisssystem ein Problem haben, das man nicht haben sollte. Das ist wie ein Schlüssel, der nicht ins Schloss genau passt. Ne? Das heißt nicht, dass jeder, der ein Problem im Gebisssystem hat, auch diese Phobie hat. Aber das Kuriose ist, dass jeder, der diese Phobie hat, dieses Problem im Gebisssystem hat.
Dr. Loy hat jahrelang schwerbehinderte Personen in seiner Praxis behandelt, immer unter Narkose. Und deshalb sei er dann auf die Idee gekommen, warum nicht auch Personen mit Zahnbehandlungsphobie unter Narkose behandeln. Vor der Behandlung aber werden zuerst intensive Gespräche geführt.
Um den Patienten überhaupt zu zeigen, sie kommen aus dieser Katastrophe doch nochmal raus, weil das ist für viele wirklich eine absolute Verzweiflungssituation. Da sind sehr viele selbstmordgefährdet von diesen Patienten. Das kann man zwar nicht glauben, aber es ist wirklich in der Tat so. Den Leuten geht es katastrophal schlecht und zwar nicht so direkt wegen den Zähnen eigentlich, sondern wegen der damit verbundenen extremen Beschädigung der Lebensqualität.
Viele Personen könnten nach den ersten Behandlungen ihre Phobie langsam überwinden und in Zukunft auch ohne Narkose zum Zahnarzt gehen. Bei drei Gruppen aber könne die Phobie auch längerfristig nicht überwunden werden.
Die erste Gruppe, das sind Patienten mit sexuellem Missbrauch in der Anamnese. Das scheint eine derartige Katastrophe zu sein. Da geht anscheinend gar nichts mehr. Das zweite sind Patienten, die eben dieses Malokklusionsproblem, dieses Problem im Gewisssystem haben, wo ich aber von vornherein weiß, wenn ich sehe, das kann man nicht lösen, dann weiß ich auch, diese Phobie wird sich bestenfalls vorübergehend bessern, aber sie bleibt letzten Endes. Und die dritte Gruppe ist das, was man merkwürdigerweise in Österreich nie findet, in Deutschland selten und in der Schweiz da, und das heißt Kontrollprobleme.
Was hinter diesem Kontrollproblem genau steckt, weiß Michael Loy auch nicht genau. Er sei kein Psychologe, gibt aber ein Beispiel.
Das war auch ein Schweizer, bei dem ich das erste Mal gesehen habe, dass es sowas überhaupt gibt. Der kam eigentlich ganz normal zu mir und ich habe ihm gesagt, was wollen Sie eigentlich? Und dann musste der zum Röntgen und kam zurück und war schweißnass geschwitzt plötzlich. Also dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, da ist ein Wasser auf den drauf gefallen. Dann sagt er, sehen Sie, das ist mein Problem. Ja, wenn ich in so einer Röntgenmaschine zum Beispiel drin bin, kriege ich die Panik, dass ich die Kontrolle verlieren würde.
Dr. Michael Loy, Zahnarzt und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahnbehandlungsphobie. Mehr Infos gibt's unter www.zahnarztangst.ch.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 19. August. In der Redaktion waren Wilmar Rall, Michael Spahr und Shane Mackay. Das Rabe Info gibt's auch als Podcast auf unserer Internetseite rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf diesem Sender. Ich freue mich, wenn ihr am Morgen wieder einschaltet und sage wieder Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.